Herzlich willkommen zum Brainsnack der Rhön-Stiftung. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie heute dabei sind. Und schön, Andreas Beiwers, dass Sie auch dabei sind. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's eigentlich ganz gut, die Sonne scheint. Von dem her wollen wir uns nicht beklagen. Und das Schöne ist ja, dem Gesundheitsökonomen geht die Arbeit nicht aus. Wir haben quasi Hochkonjunktur, das Geld ist knapp, die Nachfrage steigt und dann kommt der Ökonom ins Spiel.
Ja, so ist es. Und treue Brainsnacker kennen Sie natürlich schon von früheren Ausgaben unseres Podcasts, Herr Beiwers. Ich sage es denen zur Erinnerung, aber noch einmal, Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre und Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius in München und Sie leiten die wissenschaftlichen Projekte der Rhön-Stiftung. Ich freue mich nun sehr auf diesen Brainsnack mit Ihnen, den wir einem brandaktuellen Thema widmen wollen. Die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU wirbt kräftig für ein sogenanntes Primärarztsystem in der ambulanten medizinischen Versorgung in Deutschland. Das klingt erstmal sperrig, hat es aber schon ja bis in die Boulevardpresse geschafft, dieser Begriff. Chapeau! Was ist damit eigentlich gemeint, lieber Beiwers? Und wie neu ist das überhaupt?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir uns heute darüber unterhalten, denn es ist jetzt ja ganz aktuell in aller Munde, wie Sie schon richtig erwähnt haben. Es steht ja im Übrigen auch irgendwie ja im Koalitionsvertrag ja drinnen und die Ministerin nimmt darauf auch jetzt Bezug. Ich meine, am Ende des Tages, ob man das jetzt Primärarztsystem, wie ich meine, oder auch anders nennt, steht ja eine wichtige und richtige Annahme dahinter, weshalb ich mich erstmal freue, dass wir auch gesellschaftspolitisch darüber diskutieren, über einen, wie ich meine, durchaus richtigen Vorstoß. Nämlich, wir erkennen ja, dass wir, sag ich mal, eine sehr hohe Nachfrage nach, ich sage jetzt mal ganz allgemein, nach Gesundheitsdienstleistungen haben. Es gibt also sehr viel beispielsweise Arzt-Patienten-Kontakte. Das können wir jetzt aber sozusagen durch die anderen Kaskaden des Gesundheitswesens durchziehen. Und gleichzeitig erkennen wir, dass es ja, sage ich mal, auch perspektivisch immer weniger Menschen geben wird, die sozusagen die Versorgung sicherstellen können. Also auch aufgrund des demografischen Wandels wird ja die Nachfrage steigen, Art 1 und Art 2, gegebenenfalls das verfügbare Angebot sinken. Und schon heute spüren das ja Bürgerinnen und Bürger, wenn sie beispielsweise einen Facharzttermin benötigen. Da gibt es ja auch verschiedene Studien und Analysen, wie lange wartet man. Dann schwingt an der Stelle oft auch nochmal die Diskussion zwischen gesetzlich und Privatversicherten mit. Das soll aber an der Stelle jetzt eigentlich gar keine Rolle spielen, sondern es geht wirklich darum, und das erkennen wir ja sozusagen auch schon als Versicherte, als Bürgerinnen und Bürger, dass es sozusagen ein Bottleneck irgendwie gibt. Ne? Dass es irgendwie so eine gewisse Rationierung gibt und Rationierung bedeutet immer in dem Fall Wartezeiten, ne? Also Schlange stehen, warten auf den Zugang zur fachärztlichen Versorgung. Und da ist es aus gesundheitsökonomischer und versorgungspolitischer Sicht natürlich total sinnvoll zu sagen, naja, wir müssen auf der einen Seite gesundheitspolitisch alles dafür tun, dass wir genügend Haus- und Fachärzte in Stadt und Land haben. Das ist also eine separate Aufgabe, die sich die Gesundheitspolitik annimmt. Aber parallel dazu müssen wir auch das Nachfrageverhalten steuern. Und darum geht es im Grunde genommen, ob man das jetzt Primärarztsystem oder ganz allgemein Patientensteuerung nennt, geht es im Grunde genommen darum, sozusagen die Patienten, die Menschen, die sozusagen etwas aus dem Gesundheitssystem brauchen, effizienter, besser zu steuern, mit dem eigentlich großen Wunsch und mit dem großen Ziel, dass diejenigen, die eben ja dringend eine Versorgung benötigen, Klammer auf, das ist im Notfallbereich im Übrigen auch ein großes Thema, Klammer zu, rechtzeitig, adäquat, gut und richtig versorgt werden. Und da kann ein Primärarztsystem darauf einzahlen. Können wir auch gerne noch weiter im Detail darüber sprechen. Aber es kann, so meine ich, nur ein Baustein eines ja, neu aufgesetzten Patientensteuerungssystems sein.
Das Boulevard, das ich schon erwähnt habe, titelt natürlich nicht so ganz fein ziseliert, wie Sie es jetzt ausgedrückt haben, sondern sagt, muss ich als Kassenpatient jetzt immer erst zum Hausarzt? Wird damit die freie Arztwahl, das Recht auf die freie Arztwahl demontiert? Ist das alles verteilungsmäßig in Ordnung so und auch medizinisch in Ordnung? Wie sehen Sie es, Herr Beiwers?
Also zum einen, wir wissen es ja noch gar nicht, so weit sind wir noch gar nicht. Es liegt ja noch nicht mal ein Referentenentwurf vor, wie es genau ausschauen soll. Aber vielleicht schon mal einen Schritt zurück und dann greife ich das gerne auf und filetiere das nochmal ein bisschen und nehme auch gern die Ängste und die Befürchtungen natürlich auch auf, die man im Übrigen an der Stelle auch ernst nehmen muss. Denn wenn man jetzt mal nur so dieses Schlagwort Primärarztsystem in den Raum stellt, dann kann es auch negative Aspekte haben. Zunächst möchte ich mal sagen, mit Primärarztsystem stellen sich ja die meisten oder unter dem Primärarztsystem stellen sich die meisten vor, dass vor allem der Hausarzt, man sagt sogenannt als Gatekeeper in diesem System, also als Lots in diesem System aktiv wird und uns dann, uns Patientinnen und Patienten in die entscheidende fachärztliche Versorgung, ich sage jetzt mal, steuert. Wenn wir mal ins europäische Ausland blicken, zu unseren europäischen Nachbarn, dann haben die meisten Länder eigentlich sozusagen ja, Steuerungssysteme, in denen, jetzt sage ich es mal und formulieren wir es ganz allgemein, der Hausarzt, sofern man ihn denn hat, eine zentrale Rolle spielt, eine Gatekeeper-Rolle spielt. Hätte man diese Situation, dass man einen Hausarzt hat, dem man vertraut, der super ist, der auch noch Zeit hat, sich sozusagen um die fachärztliche Weitervermittlung zu kümmern, dann ist das, ich sage jetzt mal, sicherlich first best. Aber das ist natürlich nicht, sage ich mal, Status quo. Und das ist im Übrigen auch in den Nachbarländern nicht Status quo. Und manche haben jetzt natürlich die Befürchtung, so nach dem Motto, was mache ich überhaupt erstmal, wenn ich auch schon mal gar keinen guten Zugang in die hausärztliche Versorgung finde oder zum Beispiel in ländlichen Regionen, wo es nur wenige Hausärzte gibt, ich keine richtige Hausarztwahl habe und ich meinen Hausarzt beispielsweise nicht so, ja, wir haben nicht so ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis und ich habe dann Angst, dass der mir nicht rechtzeitig überweist oder kann das denn jeder Hausarzt auch so oder, sag ich mir, überweist der nach Eminenz oder nach Evidenzbasierung in die nächste Versorgungsstufe? Da sind eben viele Fragen offen, ne? Und das kann man auch verstehen, dass da sozusagen eine Frage ist und man muss natürlich auch in die Historie zurückblicken. Wir hatten ja schon auch mal in Deutschland so ein System, wo man eben auch quasi noch mit Paper Pencil, ja, also mit Zettelchen dann sozusagen überwiesen wurde. In Teilen haben wir das heute auch noch, wenn der Hausarzt einen die stationäre Versorgung einweist, dann ist es bis heute immer noch eine Zettelwirtschaft. Und früher hatten wir das auch sozusagen Überweisungen zur Radiologie und überall. Und da fragt man sich ja manchmal, oh Gott, kann das nicht noch mehr Bürokratie bedeuten? Und vor allem bitte, wenn wir das dann schon machen, dann wenigstens digital und nicht noch irgendwie, dass wir dann noch, was sich zweimal zum Facharzt gehen, dass es uns nicht zuschicken kann. Also da sind natürlich Fragen im Raum. Deswegen glaube ich, muss man eine Sache schon mal sagen. Es geht hier um Patientensteuerung. Da zeigen auch Ergebnisse aus dem Ausland, dass eine Steuerung wichtig und richtig ist und sie kann dann dazu beitragen, die Wartezeiten für Patientinnen und Patienten zu reduzieren, weil man eben unnötige Nachfrage rausselektiert, A1 und A2 sozusagen dann besser vermitteln kann und man schneller drankommen kann. Also das ist erstmal gut. Die Frage ist, muss es nur durch Primärärzte erfolgen? Oder kann es nicht auch noch andere Tools geben? Können es nicht auch andere Gesundheitsprofessionen machen? Also Stichwort Digitalisierung, neue Gesundheitsfachberufe. Und ich lege sogar noch was drauf. Muss man das gegebenenfalls nicht auch mit Verantwortung verknüpfen? Sie hatten ja gerade gesprochen, man hat so ein bisschen die Angst, wird die freie Arztwahl eingeschränkt, die ja bei uns eigentlich qua Gesetz hochgehängt ist. Freie Arzt- und Krankenhauswahl der Patientinnen und des Patienten. Und da kann man sagen, naja, du kannst ja weiter beispielsweise gerne auch direkt hingehen, aber dann wird's halt teurer. Oder aber du, sag mal, entscheidest dich für, man würde jetzt, sag mal, wenn wir auf die Kfz-Versicherung blicken, du entscheidest dich für eine Werkstattbindung, ne? Oder ja, du entscheidest dich für ein anderes System. Das springt natürlich jetzt plötzlich in eine neue Dimension. Dann würde ich sagen, wir können das Ganze ja auch mal überlegen, mit einem Versicherungsvertrag zu verknüpfen. Das würde nämlich eins ermöglichen. Man hätte nach wie vor die Wahlfreiheit. Also man kann es auch anders. Man kann auch direkt zum Facharzt gehen, wenn man das unbedingt möchte. Aber dann wäre es halt irgendwie preislich anders gestaltet. Dazu möchte ich aber gerne nachher auch gerne nochmal ein bisschen tiefer ins Detail einsteigen. Aber es zeigt schon, es ist ein, sag ich mal, ein recht komplexes System, das ganz, ganz viele Facetten aufwirft.
Absolut. Also der Vergleich mit der Autoversicherung ist natürlich aufsehenerregend. Da können wir noch gleich mal weiter reden, aber vielleicht ein Punkt, weil wir auf die Nachbarländer erst gern geschaut haben. Wenn man in die OECD-Statistiken schaut, die üblichen, die Arzt-Patienten-Kontakte messen, dann kommen die Deutschen, glaube ich, etwa auf 10 im Jahr, Franzosen und Finnen auf die Hälfte nur und andere Länder, Dänemark, Spanien auf 7 oder 8, also eine ganze Menge weniger. Und die Frage stellt sich, woran liegt es? Sind die Deutschen weniger gesund, kranker? Oder ist es in Deutschland einfach zu gratis, um es mal so zu sagen? Also Sie schreiben ja als echter Ökonom von einem unnötigen Nachfrageverhalten, so nennen Sie das. Wo kommt das her? Was induziert das nach Ihrer Analyse?
Also da muss man sagen, auch das ist nicht monokausal. Da gibt es viele Gründe. Zum einen, was heißt unnötig? Ich meine, unnötig ist natürlich hier oft dann vielleicht auch, sage ich mal, das objektiv Unnötige. Subjektiv empfinden es vielleicht Patientinnen und Patienten als notwendig oder als nötig. Ich glaube, zum einen geht es vielleicht um die Frage, wie sind überhaupt die Gesundheitskompetenzen verteilt? Wie kann ich selbst einschätzen, was ich brauche oder was ich nicht brauche? Zum Zweiten glaube ich jetzt nicht, dass wir in Deutschland irgendwie unbedingt viel kränker sind, sondern wie gesagt, zum einen wird es natürlich zum einen einfacherer Zugang sein. Ne? In anderen Ländern haben wir eben Zugangsbeschränkungen, unter anderem, dass es eben vielleicht nicht die freie Arztwahl gibt, so wie wir sie kennen, dass es ein Primärarztsystem gibt, in dem sozusagen der Hausarzt als Gatekeeper agiert. Wir haben auch generell, sag ich mal, in anderen Ländern eine andere poliklinische Versorgungsstruktur. An der Stelle muss man natürlich auch hingucken, dass sozusagen diese, wie wir es auch manchmal nennen, ich verwende den Begriff eigentlich nicht so gerne, aber ich nutze jetzt trotzdem diese doppelte Facharztschiene, dass wir sozusagen Fachärzte bei uns in niedergelassener Struktur und in der stationären Struktur kennen, ist in anderen Ländern auch anders. Ne? Da muss man also auch mal gucken, wie wird es dann auch statistisch auch erfasst, ne? Und wie sind die Versorgungsstrukturen. Also ich glaube, das zahlt alles so ein bisschen drauf ein und welche Tools bestehen, ja auch zur Steuerung von Patienten, also auch zum Beispiel KI-gestützte Tools zur Einschätzung, zur Triagierung. Sicherlich können wir es auch nicht ganz loslösen, wenn wir die Arzt-Patienten-Kontakte uns anschauen mit der Frage, wie ist eigentlich die Versorgung, sag ich mal, an Sonn- und Feiertagen und am Mittwochnachmittag geregelt. Auch da sozusagen gibt es ja ein Nachfrageverhalten, was dann an den verschiedensten Bereichen, also wir nennen das gerne Notfallversorgung, aber bei uns ist ja immer der Notfall all das, was sozusagen nach 17 Uhr passiert. Das können auch Notfälle sein, aber auch irgendwie sozusagen, sagen wir mal, subjektive und objektive Bedürfnisse und Bedarfe nach Beendigung der offiziellen Sprechzeiten. Ne? Da zahlt viel drauf ein. Und ich glaube, deswegen gibt es eben, und das ist vielleicht jetzt im positiven Sinne, auch noch viel Potenzial, was wir verbessern können. Denn wir sehen ja aus den Nachbarländern, die Menschen gehen nur halb so häufig zum Arzt und vielleicht leben sie sogar noch länger oder sind nicht so viel unglücklicher. Gut, es gibt auch sozusagen die Berichte aus anderen, gerade staatlichen Gesundheitssystemen, dass man dort über sehr lange Wartezeiten klagt. Das will ich hier an der Stelle und glaube ich, darf man auch nicht sozusagen unter dem Teppich fallen lassen. Aber wir wollen ja jetzt erreichen, dass ja wir Wartezeiten reduzieren, denn wir haben jetzt ja den absolut freien Zugang und klagen ja auch über Wartezeiten. Und das ist sozusagen doppelt unklug, ne, in Anführungsstrichen. Doppelt unklug und deswegen glaube ich, kann man hier einige Potenziale heben. Und ich sage mal, das ist immer die gute Nachricht des Gesundheitsökonomen. Das deutsche Gesundheitssystem hat sich an der einen oder anderen Stelle seine Effizienzpotenziale aufgehoben. Und diese Goldschätze können wir nun auch heben. Ne? Und dabei sozusagen das System noch besser machen.
Sehr gut. Auf der Jagd nach dem Goldschatz. Wir kommen bestimmt ein ganz gutes Stück voran. Denn es ist nicht nur doppelt unklug, es ist auch sehr teuer, das alles, wie es zurzeit abläuft. Das müssen wir ja eingestehen. Und wie Sie sagen, die Lebenserwartung ist deshalb nicht höher als in anderen Ländern, in denen es günstiger ist und in denen es seltenere Arzt-Patienten-Kontakte gibt. Wie soll ich sagen? Die nächste Frage ist eigentlich die, wie groß die Einsparmöglichkeiten denn eigentlich sein mögen an dieser Stelle?
Also ich glaube, das zu quantifizieren, halte ich zum Status quo für wirklich verfrüht. Und ich glaube auch noch nicht, ich sage jetzt mal, wirklich wissenschaftlich validierbar. Klar kann man immer Modellrechnungen rechnen und sagen, also wenn wir dann irgendwie die Nachfrage um 50% reduzieren, welche Kosten sparst du dann ein? Aber wissen Sie, das Ganze findet ja innerhalb eines ambulanten Budgets mehr oder weniger statt, was sozusagen ja in sogenannten Honorarverträgen zwischen den kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen auf Landes- und auf Bundesebene vereinbart wird. Also ein hochkomplexes System. Ich glaube durchaus, dass wir, sag ich mal, mittel- bis langfristig, wenn wir jetzt ein Primärarztsystem oder Ich sage es nochmal, wenn wir Patientensteuerung einführen, dass sich dadurch ökonomisch messbare Effekte ergeben. Aber ökonomisch messbare Effekte bedeuten ja zum einen monetäre Effekte, aber ökonomisch messbar wäre ja auch, wenn der Nutzen steigt. Also sozusagen auch, wenn die Kosten gleich bleiben, aber der Nutzen besser wird und die Wartezeiten halbiert werden und die Patienten besser versorgt werden, wäre es ja auch ein ökonomischer Effekt, nämlich besserer Nutzen bei gleichen Kosten. Also Ökonomie bedeutet ja immer Kosten und Nutzen. Und wie gesagt, Kosten wird man sicherlich auch sparen können, aber das, glaube ich, werden wir erst mittelfristig sehen. Und diese Potenziale müssen wir dann auch realisieren. Also die Budgets dann dementsprechend anpassen. Da wünsche ich dann viel Spaß bei den Budgetverhandlungen. Aber jetzt im ersten Ziel muss es ja darum gehen, wirklich sozusagen den Nutzen in Anführungsstrichen zu verbessern. Also in dem Fall sozusagen zu schauen, dass die Menschen, die dringend Hilfe benötigen oder die einen Facharzt benötigen, schnell gut versorgt werden. Und damit wird ja auch sozusagen die Zufriedenheit mit dem System, die Zufriedenheit auch mit dem solidarischen System ansteigen. Und das ist ja auch ein Nutzen und ein Wert, den wir gar nicht, sagen wir, gering genug schätzen können. Denn wir brauchen ja sozusagen diesen solidarischen Zusammenhalt. Wir brauchen ja die Menschen, die gewillt sind, in dieses solidarische System einzuzahlen. Und dann brauchen die Menschen eben auch das Gefühl, ich kriege was raus aus diesem System. Ich zahle nicht nur immer mehr Kassenbeiträge, muss immer länger warten auf meine Arzttermine. Also von dem her, glaube ich, ist es einfach auch ganz, ganz wichtig, hier diese Nachfrageseite so zu optimieren, dass die Versicherten, die ja zum Teil viel Geld für ihre Krankenversicherung bezahlen, auch ein gutes Gefühl haben, ja, ich bekomme ja auch was und ich werde schnell, gut und richtig versorgt. Das werden Sie ja vielleicht heute auch, aber dann geht es eben besser. Es geht gezielter, es geht mit kürzeren Wartezeiten. Und darauf muss dieses System, glaube ich, einzahlen. Und weil Sie jetzt die ökonomischen Aspekte ansprechen, also auch die monetären Aspekte, also die ökonomischen, über die sprechen wir die ganze Zeit, aber die monetären Aspekte, da wäre es eben dann sozusagen durchaus denkbar, und dann referiere ich nochmal auf das, was ich vorher erwähnte, das Ganze neben der Steuerung an sich, das steht jetzt aber noch gar nicht im Raum, das wird auch politisch noch gar nicht diskutiert, aber diesen Gedanken auch wirklich sozusagen ja mit Verantwortung zu kombinieren. Jetzt ist es mir immer so ein bisschen billig zu sagen, ja, dann musst du irgendwie damals die Praxisgebühr 10 Euro oder 20 Euro draufzahlen, wenn du direkt zum Facharzt gehst. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, Gesundheitsökonomie 90-Style aus den 90ern. Wir steuern nur mit 10 oder 20 Euro. Wir wissen mittlerweile aus der Verhaltensökonomie, aus dem Behavioral Economics oder denken Sie an Thaler, Nudging aus der Verhaltensökonomie, dass wir Menschen sozusagen auch anders in die richtige Richtung schubsen können, also demzufolge steuern können. Wir brauchen also Gesundheitspsychologie und andere, sagen wir, verhaltensökonomische Ansätze, um Patientinnen und Patienten neben medizinischen Kriterien effektiv und effizient zu steuern. Aber natürlich kann auch ein Versicherungsvertrag, also sozusagen ja ökonomische Aspekte, und zwar monetäre Aspekte, könnten denkbar sein, indem wir eben sagen, ja, lasst uns doch gewisse Kriterien in einem Versicherungsvertrag regeln und gibt auch sozusagen den Kostenträgern die Freiheit, also in dem Fall der gesetzlichen Krankenversicherung, da mehr Möglichkeiten der Patientensteuerung und der Vertragswahl der Versicherten, der Mitglieder in dem Fall zu ermöglichen. Da fände ich durchaus spannend. Wie gesagt, ich habe es vorher schon ein bisschen so flapsig mit und ohne Werkstattbindung genannt, oder mit direktem Facharztzugang oder eben über ein Gatekeeping-System durch den Hausarzt. Da wird sich dann zeigen, ob man das auch kalkulieren kann, denn dann würde es ja gegebenenfalls auch unterschiedliche Tarife geben, also für sozusagen unterschiedliche Wahlmodelle. Und dann würde man unabdingbar das monetarisieren können und müssen. Lassen Sie mich dazu aber noch eine methodische Krux natürlich sagen. Wenn wir jetzt also sagen, wir machen das nur über die Beitragssätze und sagen, also ich sage jetzt mal platt, ganz blöd dargestellt, mit Werkstattbindung ist der Beitragssatz bei 15% und ohne Werkstattbindung ohne Werkstattbindung ist es bei 15%, mit Werkstattbindung ist es bei 13%, dann würden im Grunde genommen all diejenigen, die im System nichts einzahlen, weil sie sozusagen auf Bürgergeldniveau leben oder weil sie sonst kein Einkommen haben, sagen, ja, ich nehme immer ohne Werkstattbindung, weil ich zahle ja nichts. Also das ist jetzt eine infame Unterstellung, natürlich die Wissenschaft nicht validiert ist, also ich bitte das sozusagen jetzt auch ins richtige Licht zu rücken. Das heißt, das alleine sozusagen den Beitragssatz zu regeln, zeigt aber auch schon, dass es nicht so möglich ist, denn dann würden ja diejenigen, die mehr verdienen und sehr viel in dieses System einzahlen, die gerne einen direkten Zugang hätten, ja noch mehr bezahlen. Das wäre also, da würde man gegebenenfalls neue soziale Unwuchten einbauen. Da müsste man sich was Klugeres überlegen. Das wären dann wahrscheinlich eher Pauschalen. Die sind dann vielleicht auch wieder sozial schwierig, nicht ganz trivial. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, Vielleicht ist es gerade für vulnerablere Gruppen umso wichtiger, einen Gatekeeper zu haben und durch dieses System gesteuert zu werden, weil es geht ja auch um Gesundheitskompetenzen, das hatte ich ganz zu Beginn ja schon gesagt. Also ich glaube, ein komplexeres Thema, wo man sich, glaube ich, mal mit mehreren Expertinnen und Experten verschiedener Fachdisziplinen zusammensetzen muss, denn es muss zum einen einheitliche Kriterien geben, wie wir Menschen wohin steuern. Art 1, das muss medizinisch-pflegerisch bedingt sein. Also da muss es sozusagen ein Triagierungssystem, das wäre jetzt vielleicht nicht Triagierung, wie wir das nennen, das kennen wir eigentlich aus der Notfallmedizin, aber also ein evidenzbasiertes Steuerungssystem geben. Also da brauchen wir sozusagen Gesundheitswissenschaftler. Da müssen wir uns drüber überlegen, wie kann man das vielleicht auch technisch abbilden, durch KI-Tools, durch Digitalisierung. Also da brauchen wir sozusagen die Menschen, die sich technisch auskennen, also die gesundheitswissenschaftlichen, medizinischen Kompetenzen. Dann brauchen wir sozusagen die technischen Kompetenzen. Wir brauchen die Kompetenzen, wie wir die Menschen am besten auch verhaltensökonomisch, auch psychologisch steuern. Also brauchen wir Menschen, die sich in dem Bereich auskennen, im Bereich der Anreizsetzung. Und dann brauchen wir die Ökonomen, die es durchrechnen und die sagen, können wir daraus irgendwas monetarisieren oder wie können wir unterschiedliche Verträge gestalten? Und dann brauchen wir noch Juristen, die uns sagen, inwiefern das auch möglich ist vor dem Hintergrund der freien Arzt- und Krankenhauswahl. Also wie immer, wenn Deutschland was macht, nicht einfach, aber was auf alle Fälle am Ende des Tages das Ziel sein muss, dass wenn wir Patienten sozusagen besser steuern durch dieses System, dann muss das entbürokratisch oder unbürokratisch geschehen und auch die Ärzte von Bürokratiehürden entbunden werden. Denn wenn jetzt die Hausärzte zusätzlich noch mehr bürokratischen Aufwand mit dem Ausfüllen von Überweisungszetteln haben, ja dann gute Nacht. Also von dem her, es gilt hier ja Bürokratie abzubauen und nicht aufzubauen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Auch die Frage für manche Fachärzte, ich sage mal, wenn es mir am Auge wehtut, kann ich direkt zum Hausarzt gehen oder zum Augenarzt gehen und muss nicht den Weg gehen. Da muss man gucken, wo kann man überhaupt Bürokratie abbauen, wo macht es Sinn, wo macht es nicht Sinn, wie kann man steuern und vor allem bürokratiearm und wie können wir bürokratiearme Systeme ein- und umsetzen.
Ein dickes Brett, das Sie jetzt hier entworfen haben für uns, Herr Beiwas. Eine Verständnisfrage nochmal, die 2, 3, 4 Schritte, 5 Schritte zurückgeht. Wenn ich merke, ich habe mir, weiß ich nicht, den was am Knöchel verknackst oder so und gehe zum Orthopäden direkt und der löst die Sache, dann war ich einmal beim Arzt. Wenn ich zuerst zu meiner Hausärztin gehe und die mich dann zum Orthopäden schickt, war ich zweimal beim Arzt. Was ist daran eigentlich so viel effizienter?
Ich glaube, die Annahme dahinter liegt, dass sozusagen 100% der Facharzttermine, die heute stattfinden, vielleicht nur noch dann zu 30%, 40% oder 50% benötigt werden, weil sozusagen es kann ja nur einen Effekt ergeben, wenn man irgendwie unterstellt, dass ganz viele Facharzttermine gar nicht nötig gewesen wären, weil sie schon vom Hausarzt hätten behandelt werden können oder sozusagen es eine niedrigschwelligere Form der Versorgung gegeben hätte. Das ist ja die Grundannahme dahinter. Sonst kann dieses System ja eigentlich keinen Sinn machen. Deswegen sage ich ja, Hausarzt ist sicherlich ein Tool, aber vielleicht hilft es ja auch, dass ich gar nicht erst zum Hausarzt muss, sondern ein anderes Triagierungssystem habe, ein, sag ich mal, ein digitales Online-Tool, was vielleicht von der Krankenkasse bereitgestellt wird, von den Kostenträgern oder von den öffentlichen Gesundheitsdiensten oder wo oder von wem auch immer, dass dann sozusagen auch diese Triagierung übernehmen kann oder vielleicht unterstützt durch Physician Assistants, also durch neue Gesundheitsfachberufe. Da gibt's ja auch schon so Lösungen aus Deutschland, wie, ich will ja gar keine Firmen promoten, aber es gibt ja auch in Deutschland schon so Tools, die wir da kennen oder auch im Ausland, selbst in Polen oder in den USA. Da gibt's Tools, mit denen, die durchaus schon ein bisschen elaboriert sind, mit denen man da arbeiten kann. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da verschiedene Kaskaden uns überlegen. Vielleicht für manche besondere Formen der Facharzttermine, die besonders teuer sind, macht es vielleicht wirklich Sinn, den Hausarzt erstmal drüber schauen zu lassen, wo es also auch um Dinge geht, da muss man mal was anfassen, was anschauen, also wo es wirklich sozusagen um das analoge Sehen und Feststellen gilt. Und dann gibt es aber vielleicht andere Bereiche, wo wir die hausärztliche Steuerung vielleicht dergleichen Tools überlassen können.
Das ist natürlich die nächste Frage. Es sind, glaube ich, 5000 Hausarztsitze vakant in Deutschland, da fehlt es also ohnehin schon und dann kommen jetzt noch x vorgeschaltete Termine dazu, die die Hausärzte bewältigen müssten, um dann eben festzustellen, braucht es den Facharzt dafür, braucht es ihn nicht, also wo soll die zusätzliche Kraft eigentlich herkommen und Zeit dafür?
Das ist auch die Frage. Und vor allem ist es auch ein Stadt-Land-Problem. Struktur schwach, Struktur stark. Es gibt eben, ich sage mal, ich sitze jetzt hier in München. Auch mein Hausarzt hat jetzt keinen Bore-out, ne, sondern hat auch genügend zu tun. Und auch der würde, glaube ich, schon stöhnen, wenn er noch weiter sozusagen jetzt auch noch zusätzliche Aufgaben bekommt. Dann müsste man sagen, was musst du nicht mehr machen? Also was nehmen wir vom Hausarzt weg? Aber jetzt nicht im Negativen weg, sondern wo entlasten wir ihn? Entlasten wir ihn entweder durch neue Berufsgruppen oder durch Entbürokratisierung, damit er dann Zeit hat für die Patientensteuerung? Das ist schon A1, aber A2, wir haben ja Regionen, aber ich finde hier zumindest noch genügend Hausärzte. Also ich kriege hier ganz guten Hausarzttermin. Aber es gibt ja Regionen in Deutschland, das sind nicht nur ländliche, es gibt auch strukturschwächere Regionen, wo es auch schwierig ist. Also wir haben ein Problem am meisten bei den Fachärzten, klar. Aber gerade perspektivisch werden wir es ja bei den Hausärzten auch bekommen, weil ja die nächsten Jahre gerade viele Hausärzte in Rente gehen werden und wir ja nicht wissen, ob wir deren Praxen adäquat nachbesetzen können. Und das muss eben mit berücksichtigt werden. Und deswegen, glaube ich, macht's. Und wie gesagt, das ist eben kein Plädoyer nicht gegen ein Primärärztesystem. Ganz im Gegenteil. Ich glaube und ich hoffe, es ist wirklich ganz klar rausgekommen, dass ich diese Patientensteuerung extrem wichtig finde, extrem klug und extrem smart finde. Nicht, dass mich da irgendjemand falsch versteht. Aber jetzt sozusagen alleine auf die Hausärzte zu setzen, auf das Bottleneck der Versorgung, halte ich für schwierig. Und im Übrigen, wenn wir, und lassen Sie mich das bitte noch sagen, wenn wir über Patientensteuerung reden, dann ist es nicht nur die Steuerung von Hausarzt zu Facharzt, sondern dann bitte weiterdenken. Wir haben so viele Bedarfe an Entlass- und Case-Management, sage ich jetzt mal insgesamt, also Patientenlotsen, dass der Patient, der kranke Mensch durch das System geführt wird, von Hausarzt zu Facharzt, von Facharzt zum Krankenhaus, von Krankenhaus zu Reha, von Reha zu Kurzzeitpflege, ins Pflegeheim, an der Schnittstelle zur ambulanten Pflege, zur Apotheke, also Menschen, die sozusagen die Versorgung von Patientinnen und von Patienten steuern und koordinieren, ist weit mehr als nur die Schnittstelle zwischen Hausarzt und Facharzt. Ne? Und da sollten wir auch über die SGBs, über die sozialen Gesetzbücher hinweg, also aus dem sozialen Gesetzbuch Nummer 5 hin zum SGB 9 und SGB 11, also Pflege und Reha, auch gucken und wie gesagt ein holistisches, langfristig tragfähiges Konzept erarbeiten. Und das geht dann eben nicht so schnell. Darüber kann man dann auch nicht mehr so einfach in der Boulevardpresse berichten. Aber es ist zumindest gut, dass jetzt es eine gesellschaftliche Awareness zumindest mal gibt, dass wir dieses Thema Patientensteuerung angehen. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, um zumindest mal kurzfristig mehr Zufriedenheit und Nutzen sicherzustellen und langfristig dann gegebenenfalls auch monetäre Aspekte daraus messbar zu machen.
Wirtschaftlich, zweckmäßig und notwendig, das sind die drei Attribute, die das Sozialgesetzbuch festlegt. So sollen alle Leistungen sein, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden. Und es fragt sich, wer das sicherstellt, dass das immer so zutrifft. Und ob das nicht dann die in Konkurrenz oder wie die Konkurrenz zur freien Arztwahl sich dann gestaltet von diesen beiden Grundsätzen. Sie sagen, ein großes Projekt, das die neue Gesundheitsministerin jetzt angestoßen hat, ist das sowas, wo man jetzt eine Kommission einsetzt und dann in 3 Jahren einen Bericht bekommt und dann wird überlegt, wie es weitergeht? Oder geht das schneller und in dieser Legislaturperiode noch, die gerade angefangen hat?
Also als Gesundheitsökonom ist mir immer ein hoffnungsfroher Mensch, ne? Sonst könnte man seinen Job nicht ausüben. Das heißt, man muss immer daran glauben, dass es alles gut ist und gut wird. Und das bin ich auch und das tue ich auch. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so lapidar, sondern wir müssen es ja anpacken. Ich sage mal, das sei jetzt mal als Bürger dieses Landes, die Sicherung der Gesundheitsversorgung ist auch ein Beitrag zur Demokratiesicherung und wieder dem Populismus. Und deswegen müssen wir es hinbekommen. Deswegen sind jetzt alle politischen Akteure in der Verantwortung, es hinzubekommen. Und deswegen muss es in dieser Legislatur gelingen. Es kann in dieser Legislatur gelingen. Es wird jetzt nicht in der Woche gelingen können. Also, ob wir das jetzt Kommission nennen oder ein Expertengremium, das sozusagen, wie ich es ja schon skizziert hatte, aus unterschiedlichen Disziplinen sich da mal zusammensetzt. Ich meine, es ist ja viel im Ausland schon da. Ne? Also, man muss es synoptisch zusammenfassen, für die deutsche Situation bewerten. Ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Das wird schon ein bisschen dauern, aber nicht ewig. Und dann ist es vor allem der Mut. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Mut ist sowas wie Veränderung nur früher. Dann brauchen wir den Mut, auch den politischen Mut, dass wir diesen Veränderungsprozess anstoßen. Aber ich bin zuversichtlich.
Ein anderes Schlusswort kann es ja gar nicht geben. Wir haben unsere Brainsnack-Zeit gut genutzt, finde ich. Ein Fünf-Gänge-Menü dürfen wir ja nicht servieren. Es soll ein Snack bleiben, lieber Herr Beiwas. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Danke.
Wir machen jetzt hier, ja, wir machen Schluss, auch wenn es noch viel mehr über Verteilungs- und Versorgungsgerechtigkeit zu reden gäbe, über Werkstattbindung und freie Arztwahl, über Fehlanreize und Steuerungsversuche im Gesundheitswesen. Der nächste Brainsnack kommt bestimmt und dann geht's weiter. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Beiwas, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für das Gespräch. Bleiben Sie alle gesund.
Danke, tschüss.